will eine Entscheidung treffen. Ich will diesem Jesus nachfolgen. Oh, das ist nicht das Ziel. Jetzt schwarz ist, habe ich gemacht, also nicht irritiert sein, es funktioniert. Dieser Moment, wo ich mich entschieden habe für Jesus, kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, obwohl ich noch ziemlich jung war. Es war in einem Rangerlager, nicht ein Auffahrtslager, ein Eurocamp. Ganz, ganz viele Menschen, die zusammengekommen sind, ganz, ganz viele Leute. Und eigentlich war mir alles viel zu viel, so viele Eindrücke auf einmal, an einem Abend in einem Zelt, lauter Lobpreis. Aber das war so der Moment, wo mir Gott begegnet ist und ich verstanden habe, wer er ist und was er eigentlich für mich getan hat. Und diese Freude, die es in mir ausgelöst hat, das zu verstehen. Und dort habe ich so meinen Weg mit ihm begonnen. Habe dann irgendwie später mich taufen gelassen, weil ich gesagt habe, doch, ich möchte das festmachen, ich möchte, dass alle wissen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und kann sagen, ich habe ein sehr, sehr spannendes Leben mit Gott bis jetzt gehabt. Ich hoffe, es geht noch so weiter, es gibt noch viel zu entdecken. Und ich wäre heute nicht diese Person, die ich heute bin, hätte ich diese Entscheidung dazu mal nicht getroffen. Und manchmal schaue ich so ein bisschen zurück und denke, das war eine wirklich gute Entscheidung. Ich bin so ein bisschen stolz auf mich selbst, dass ich so klug war, diese gute Entscheidung zu treffen. Und ich denke, jeder von euch, wenn ich euch fragen würde, hat so Momente, wo er bewusst geworden ist, wer Jesus ist, wo er eine Entscheidung getroffen hat. Bei den einen ist es so ein ganz krasser Moment, andere haben länger begonnen, immer Jesus mehr kennenzulernen und auf einmal gemerkt, hey, ich vertraue diesem Jesus ja und ich möchte mit ihm leben. Aber in der letzten Woche ist mir etwas neu bewusst geworden, wenn es um diese Entscheidung geht. Und wir sehen das so schön an dieser Geschichte, die wir heute anschauen, vom Kämmerer von Äthiopien. Es ist so, in dieser Geschichte kommt zum Ausdruck, diesen Weg, den Gott mit jedem gehen möchte, diese unglaubliche Freude, dass Jesus jeden annimmt, für jeden die Möglichkeit geschaffen hat, zu ihm zu kommen. Und gleichzeitig sehen wir eben eine ganz konkrete Geschichte von einem leidgeprüften Mann, der Jesus finden kann, bei dem Jesus eigentlich die Geschichte umschreibt von seinem Leben. Und wir möchten das zusammen lesen in der Apostelgeschichte 8, 26 bis 40. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg, und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelt sich um einen Höhenwürdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an eine Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Philippus fand sich in Ashdod wieder. Er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Der Kämmerer, oder eben hier Finanzminister, jemand, der große Vermögen verwaltet, jemand, der Erfolg hatte, der jemand war. Das heißt, er kommt aus Äthiopien. Ist nicht unbedingt das heutige Äthiopien gemeint, sondern Äthiopien zu dieser Zeit lag südlich von Ägypten. Ich habe da an Nathanael gedacht, das ist vermutlich irgendwo in dieser Region, wo heute der Sudan liegt. Nathanael, der voraussichtlich in einem Jahr in den Sudan reisen wird, wo wir uns sehr freuen. Also ein Mann, der vermutlich irgendwo aus dieser Region kam, weit weg von zu Hause war, vermutlich irgendwo 2000 Kilometer gereist ist. Warum? Um diesen Gott anzubeten. Und wir lesen von ihm, wie komme ich darauf, dass ich vorhin gesagt habe, er ist ein leidgeprüfter Mann. Wir lesen von ihm, er war ein Eunuch, das heißt ein zeugungsunfähiger Mann, man würde heute vielleicht sagen, ein kastrierter Mann. Und das war zu dieser Zeit nicht etwas Unnormales, also das gab es oft an den Königshöfen und so weiter, dass Männer dort beispielsweise, wenn sie im Umgang waren mit dem Harem oder hohe Stellungen hatten, dass sie eigentlich alles aufgaben, um diesem König zu dienen. Und letztendlich auch den Wunsch, eigene Familien, eigene Nachkommen zu haben. Und das bedeutete dort extrem viel. Also den Verzicht auf eine eigene Familie, den Verzicht auf Nachkommen, die seinen Namen weitertragen werden und die vielleicht sogar, man würde heute von der Altersversicherung sprechen, für sie waren. Von dem her eigentlich schon einiges, das er aufgegeben hat für seine Stellung, für das, was er tun könnte bei der äthiopischen Königin. Und dieser Mann hatte den Wunsch, den Gott Israel anzubeten, war weit gereist, eben vermutlich etwa 2000 Kilometer unterwegs, um nach Jerusalem zu kommen. Man muss sich jetzt vorstellen, was in diesem Moment abgegangen sein muss in Jerusalem. Zu dieser Zeit, wie das aufgebaut war mit dem Tempel, ein Äthiopier, der nicht Jude war, der nach Jerusalem kam, der zu Gott wollte, in den Tempel wollte. Und dort war es so, dass im Tempelbezirk eigentlich überall Schranken waren. Schranken, die Nicht-Juden nicht umgehen durften. Sie durften nicht hinein in den Tempel. Es gab überall diese Schilder aus Stein, ist gut überliefert, in Stein gehauen, die so Einschriften hatten, wenn man es übersetzt. Es war dazu mal schon auf verschiedenste Sprachen, weil es ja an die Nichtjuden ging. Und wenn man das übersetzt, heißt es dort so viel wie: Kein Fremdstämmiger darf in den Bereich der um den Tempel befindlichen Schranken und Einfriedungen hineingehen. Wer dabei ergriffen wird, hat es sich selbst zuzuschreiben, denn darauf steht der Tod. Weit gereist, um zu Gott zu kommen, als Heide, und dann diese Schilder. Nein, du nicht. Nein, du darfst nicht in den Tempel hinein. Du bist am falschen Ort geboren, auch wenn du vielleicht Einfluss hast oder was auch immer. Den Zugang ist dir versperrt. Und es ist nicht nur dieses eine, dass er nicht Jude war. Wir lesen im 5. Mose, wo es heißt, kein Entmannter soll in die Gemeinde kommen. Also nochmals etwas, nicht nur seine Herkunft, sondern auch das, was er über sich ergehen lassen musste, damit er überhaupt in seine Stellung kam, das ihn hinderte, zu Gott zu kommen. Und das muss ein sehr ernüchternder Besuch in Jerusalem gewesen sein für ihn. Weit gereist, Sehnsucht nach Gott. Vielleicht ist ihm Gott schon irgendwie begegnet, dass er gesagt hat, ich will nach Jerusalem gehen, wir wissen es nicht. Aber es hat ihn getrieben zu Gott. Ich will den Gott Israel anbeten. Und das Einzige, was er in Jerusalem gefunden haben kann, ist Ablehnung, ist nein, du nicht. Die Lehre war da sehr streng, die jüdische Lehre. Du bist abgelehnt. Du hast nicht die Möglichkeit, nicht den Zugang, um zu Gott zu kommen. Nun ist er wieder auf dem Rückweg, liest Jesaja. Jesaja vermutlich, ob er das von dort mitgenommen hat, ob er das schon vorher hatte, wir wissen es nicht. Aber liest diesen Jesaja vor. Und das finde ich das Wunderschöne. Dieser Mann, der diese Ablehnung erfahren hatte, der zu Gott kommen wollte und überall hieß es, nein, da darfst du nicht durch. Nein, den Zugang wirklich zu Gott, in seine Nähe, nein, das geht nicht. Du nicht. Du bist abgelehnt, wir wollen dich nicht. Und jetzt ist es Gott selbst, der Initiative ergreift. Das finde ich so wunderschön, wie es dann heißt, wie Philippus geschickt wird und nicht einfach so, hey, ich habe einen Auftrag, geh mal dorthin, sondern sein Auftrag war es ganz klar, nimm diese Straße, geh dort entlang, schau den Wagen, geh neben diesem Wagen entlang. Und dort hört er, wie dieser Äthiopier vorliest und eigentlich keine Ahnung hat, was er liest. Und wir lesen in Jesaja 53, das, was der Äthiopier liest, von diesem leidenden Gottesknecht, von dem, der geschlagen wurde, von dem, wo es heißt, der keine Nachkommen haben wird auf dieser Erde. Das muss ihm sehr bekannt vorgekommen sein. Er, der das aufgegeben hat, aufgeben musste, durfte, wie auch immer, wir wissen es nicht. Aber dieser Mann, abgelehnt, der von jemandem liest, der genauso leidgeprüft ist, wie er es gerade erlebt hat. Und Philippus, der vom Heiligen Geist geschickt wird. Gott, der ihm seinen Diener schickt und sagt, geh dorthin, ich will diesem Mann etwas zeigen. Und eigentlich somit ein Ja sagt. Dort, wo er vorher Ablehnung hatte, du kannst nicht zu Gott kommen, kommt Gott selbst und sagt, ich ergreife Initiative, ich komme zu dir. Ich habe ein Ja für dich. Und Philippus hat den roten Teppich ausgerollt, um das Evangelium ihm anhand dieser Bibelstelle zu erklären. Zu erklären, dass eben Jesus ihn angenommen hat, dass er gestorben ist, auch für ihn. Dass er ihn liebt. Und ihr könnt euch diese Freude vorstellen, nach den Erlebnissen, nach all dem, was er erleben musste, nach dieser weiten Reise, die er auf sich genommen hat, der Ablehnung dort. Und jetzt kommt Gott selbst und sagt, ich habe ein Ja für dich. Und ich möchte, dass du mich kennenlernen kannst. Und überlegt euch einmal, was würdet ihr tun, wenn ihr diese Jesaja-Rolle gelesen habt? Jetzt euch jemand das ausgelegt hat und erzählt hat, wer, von wem hier die Rede ist. Und ihr begeistert worden seid und merkt, wow, dieser Gott liebt mich, ich will noch mehr von ihm kennenlernen. Was würdet ihr wohl tun in diesem Moment? Vermutlich weiterlesen, oder? Das finde ich krass. 3 Kapitel später lesen wir im Jesaja. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich scheiden von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meinen Sabbat halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meiner Mauer ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Ein Fremder, der aufgenommen wird in sein Volk, ein Verschnittener, der Zugang bekommt, der einen Namen bekommt bei Gott. Genau das, was hier geschehen ist, bei diesem Beamten, bei diesem Kämmerer. Und dann ist es absolut verständlich, wie es dann weitergeht. Warum? Dass der Kämmerer sagt, hey, ihr habt das Wasser. Hindert mich noch irgendetwas, getauft zu werden? Und auch Philippus muss sagen, nein, es gibt nichts mehr. Das, was wir hier in Jesaja 56 lesen, ist genau jetzt geschehen. Gott selbst sagt ja zu einem Nichtjuden, zu einem Heiden, zu einem, wo es heißt, sie sollen nicht Zugang haben. Und daneben durch den Propheten schon vorausgesagt wird, aber es wird so kommen. Auch die werden Zugang zu Gott bekommen. Auch er hat ein Ja für ihn. Es ist dieses große, fette Ja von Gott, von Gottes Liebe inspiriert zu diesem Kämmerer, das mich irgendwie so tief berührt hat. Und ich glaube, wenn wir das einfach hier mal hinstellen, dieses große Ja von Gott und eben nicht nur für den Kämmerer. Ich glaube, es ist auch etwas, das wir uns immer wieder vor Augen malen dürfen, dort, wo wir, wenn wir zurückkommen zu unserer Entscheidung für Jesus, zu diesem Moment, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich hatte ich schon noch eine gute Entscheidung getroffen in diesem Moment für Jesus, wo ich hier feststellen musste, ich glaube vielmehr, Gott hat eine Entscheidung getroffen mit seinem Ja zu mir. Das ist das viel Entscheidendere. Und das, was zuerst war, sein Ja zu mir, sein Ja zu euch. Egal, welche Neins überall rumschwirren, Gott hat ein klares Ja zu jedem Einzelnen von uns. Er ist beim Kämmerer proaktiv auf zugegangen, hat Philippus geschickt, hat gesagt, dieser Weg, dieser Wagen, geh nebenher. Und spannend ist, nach der Taufe, als Philippus einfach verschwindet, was ja auch jetzt nicht gerade alltäglich ist, ist der Äthiopier nicht am Boden zerstört, sondern er geht voll Freude weiter. Warum? Es hängt nicht an Philippus, sondern an Gott, der ihm begegnet ist. An Gott, der ihm gezeigt hat, durch Philippus, dass er ein großes Ja für ihn hat. Aber was ist denn unser Ja? Ich würde es so darstellen. Gottes großes Ja, das er zu jedem von uns hat. Und was wir dürfen in diesem Ja, dem, was er schon alles geschenkt hat, in all dem, wo er dir schon entgegengekommen ist, dürfen wir noch Ja sagen. Aber die Rahmenbedingungen, dass wir das überhaupt können, schenkt Gott, der das große Ja für dich hat. Das Ja, das er gemacht hat, bevor du auf die Welt gekommen bist, gesagt hat, ja, ich will, dass du lebst. Ich will, dass du auf dieser Welt bist. Ich will, dass du begabt bist. Das Ja, das er hatte, als er Jesus geschickt hat, von dem wir im Jesaja 53 lesen. Ich will, dass Versöhnung herrschen kann. Ich will, dass ein Zugang wieder möglich ist, dass du angenommen sein kannst. Ich habe ein Ja für dich. Das Ja, das zum Ausdruck kommt, kommt dort, wo du erkennen durftest. Und da sind wir vielleicht nah an diesen Entscheidungen, wer Jesus ist. Du erkennen durftest, welchen Weg er mit dir hat, welche Liebe er für dich hat. Schon ganz viele Ja's, bevor du überhaupt fähig warst, darüber nachzudenken, möchte ich auch Ja sagen. Und das hat mich unglaublich berührt. Und es ist immer wieder die Frage, auch in unserem Alltag. Wir haben, glaube ich, schon oft erlebt, dass wir abgelehnt wurden. Neins können in so vielen Arten und Weisen auf uns einpassen. Vielleicht ist es eine Kündigung, die du erhalten hast, weil du zu wenig schnell in deiner Arbeit bist oder vielleicht einfach der Letzte, der eingestellt wurde und jetzt der Erste, der wieder gehen muss. Oder es ist ein Nein, weil du nicht eingeladen wurdest zu irgendeinem Fest, weil du zu laut oder zu leise bist oder nicht in diese Gruppe hineinpasst. Überall kommen diese Neins auf uns zu. Und ich glaube, wir dürfen sagen, jeder von uns hat schon erlebt, abgelehnt worden zu sein. Nicht akzeptiert zu sein, so wie er ist. Zu merken, der will mich nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Die einen gehen tiefer, die anderen weniger, überall diese Neins. Aber entscheidend sind nicht die Neins, die an uns herangetragen werden, nicht die Brüche in deinem Leben, nicht die Schwierigkeiten, die dort drin sind, sondern entscheidend ist, dass Gott Ja zu dir sagt. Dass dieses von Gottes Liebe geprägte, fette Ja zu deinem Leben steht, das soll prägend sein, das soll deine Identität geben. Das soll dir Kraft geben, nicht dort, wo du mit den Neins konfrontiert wirst. Es ist nicht so wie der Kämmerer, der durch Jerusalem geht und überall die Schilder hat. Die Schilder auf Stein eingraviert. Du gehörst hier nicht hin. Du darfst nicht zu Gott kommen. Aber Gott selbst sagt, ich komme zu dir. Das, was vielleicht sehr fest aussieht, wie der Stein, das Steinschild, das auf einmal keine Bedeutung mehr hat, weil das Entscheidende ist, was Gott tut und was er zu dir sagt. Ich weiß nicht, wo ihr das schon alles erlebt habt, diese Worte, die zum Teil oft über euch ausgesprochen werden. Dinge, die gesagt werden, die haben manchmal einen großen Einfluss auf uns, wo jemand sagt, du wirst das sowieso nicht schaffen. Oder vielleicht, du bist nicht schlau genug für etwas, nicht schön genug, zu wenig begabt, was auch immer. Und ich habe das schon erlebt, dass ich dann immer wieder überlegen musste, was stimmt denn wirklich? Ist das wahr? Und ich immer wieder an den Punkt kommen muss und sagen muss, nein, Jesus hat ein Ja zu mir, genauso wie ich bin. Er hat mich so gewollt. Und wenn er ein Ja für mich hat, dann halte ich mich an dem fest. Und dann muss ich manchmal auch im Gebet einfach sagen, das, was hier ausgesagt wird, stimmt nicht. Herr, ich möchte mich auf deinen Geist berufen und dass der Einfluss auf mein Leben hat. Und all diese Einflüsse von dem, was ausgesprochen wird, das möchte ich hier brechen. Ich richte mich auf dein Ja aus, das du zu mir hast. Es ist etwas Wunderschönes, angenommen zu sein. Und ich habe jetzt viel von den Neins gesprochen. Die Neins, die uns nicht prägen sollen, sondern Gottes Ja. Aber oft, also es gibt ja manchmal auch, dass Personen begeistert sind von uns und sagen, hey, du bist so gut in deinem Job, du wirst es noch weit bringen. Du hast alles im Griff und überhaupt. Ja, da kommen uns Ja's entgegen von Menschen um uns herum. Aber auch da gilt genau das Gleiche. Wir können uns sehr schnell dann auf das verlassen und sagen, ich fühle mich gut. Alle sagen ja, ich bin gut. Alle sagen, ich werde es noch weit bringen. Aber das ist genauso ein schlechter Ratgeber, sich auf das zu verlassen, wie auf die Neins, die uns entgegengeflogen kommen. Weil das einzig Verlässliche ist dieses Ja, das Gott zu uns hat. Und es immer wieder bewiesen hat und immer wieder beweisen wird. Und dieses Ja, das wir immer wieder darin ihm entgegenbringen dürfen und sagen, ja, und ich bleibe dran. Wir predigen manchmal hier auch Texte, die herausfordernd sind. Texte, wo wir sagen, wenn wir durch die Bibel gehen, sehen wir ganz viele Texte, wie wir leben sollen als Christen. Und das kann uns herausfordern und sagen, ja, aber das setzt mich unter Druck. Ja, jetzt muss ich ja etwas tun. Ja, was geschieht dann? War es dann nicht so, dass das eigentlich alles aus Gnade und Jesus hat mich geliebt und hat ein Ja zu mir und jetzt muss ich auf einmal etwas tun? Und ich glaube, oder ich bin überzeugt, ich möchte das prägen, was im Wort Gottes steht. Und da sind diese Texte, die uns zeigen, wie wir leben können. Wie es aussieht im Reich Gottes. Aber soll uns nicht irgendwo in Bedrängnis bringen, in diesem Sinne, dass wir sagen müssen, ja, wenn mir jetzt aber etwas schief geht, also ich muss mich jetzt so lange besser machen und selbst optimieren, bis ich dann perfekt bin. Sondern nein, es geht nicht darum. Dieses Ja, das bleibt bestehen, auch dort, wo du stolperst, in diesen Bereichen, wo du vielleicht schon über Jahre an gewissen Dingen kämpfst. Und dennoch, glaube ich, macht es durchaus Sinn, uns auch immer wieder auf das zu fokussieren, zu sagen, hey, auf Gottes Reich, in Gottes Familie steht groß das Schild, herzlich willkommen. Und es ist das Reich, das Bestehen standhaben wird in Ewigkeit. Und es ist das Reich, in dem Gerechtigkeit herrscht und Frieden herrschen wird in Ewigkeit. Also macht es doch heute schon Sinn, mich mit dem zu beschäftigen und zu überlegen. Oder einfach, wenn ich mal vergleiche Reich Gottes und das, was ich manchmal rundherum erlebe. Und ich weiß, das, was ich auf dieser Welt immer wieder erlebe, das wird irgendwann ein Ende haben. Ja, auf was fokussiere ich mich dann? Was möchte ich gerne lernen? Und sage ich, ich möchte mich doch prägen lassen in die Richtung, wie es in Gottes Reich läuft. Eine neue Sicht bekommen von ihm. Und deshalb, glaube ich, ist es ganz wichtig, auch immer die anderen Texte anzuschauen, uns herausfordern zu lassen, nicht um uns selbst zu optimieren und sagen, ich bin dann besser, sondern um zu sagen, Herr, ich möchte mich einfach immer mehr auf dein Reich ausrichten. Ich möchte sehen, wie die Gerechtigkeit breit werden kann in meinem Leben, wie ich ein Friedensstifter sein kann. Aber nie dürfen wir uns auf das irgendetwas einbilden. Nie dürfen wir sagen, das hat einen Einfluss darauf. Weil das steht, stand schon immer, steht, wird stehen. Und ich möchte euch das mitgeben. Einfach die Überlegung, hey, es ist extrem spannend, mit Jesus zu leben. Manchmal herausfordernd bis ans Ende. Aber ich wäre heute nicht die Person, ich hätte mir dazu mal, als ich mich für Jesus entschieden habe, nie gedacht, dass ich immer vor Menschen stehen würde und über ihn reden würde. Nie. Aber Gott führt manchmal Wege. Und es ist so schön zu wissen, egal welche Fehler ich gemacht habe und noch machen werde, er hat ein Ja für mich. Und egal, was Menschen an mich herantragen, ob sie kommen und sagen, hey, ich bin voll begeistert und du bist perfekt und mach immer so weiter. Oder Menschen, die zu mir kommen und sagen, hey, ich mag dich überhaupt nicht. Du hast keine Chance und überhaupt, es kommt nicht darauf an. Es ist angenehm, ich gebe es zu, wenn jemand sagt, es ist schön, machst du gut. Und es ist nicht so angenehm, wenn jemand kommt und sagt, finde ich, ja, ihr könnt selbst einsetzen, was ihr denkt. Aber es ändert nichts an diesem Jahr, das er immer wieder hat, bleibend ist. Er proaktiv auf uns zukommt. Und das immer wieder zeigt, durch seinen Heiligen Geist uns Dinge bewusst macht. Und ich möchte euch einfach das mitgeben. Überlegt euch einmal, wo habt ihr das erlebt, dass Gott euch annimmt, dass Gott sein Ja euch zeigt, sein von Gottes Liebe inspiriertes, überfließend mit Freude über eurem Leben getränkte Ja. Wo er sagt, und ich möchte dir etwas Neues zeigen. Ja, und ich vergebe dir das. Und komm, wir gehen einen Schritt weiter. Komm, ich habe da noch etwas für dich bereit. Hey, ich möchte dich annehmen. Ja, kein Problem. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir bleiben in dieser engen Beziehung miteinander. Und wir, die immer wieder, nicht nur beim ersten Mal für ihn, zu diesem großen Jahr unser Jahr dazugeben und sagen, hey, wie herrlich ist es, mit dir zu leben. Wie herrlich ist es, zu merken, wie du mir vergibst. Wie herrlich ist es, zu merken, wie du mein Denken erneuerst. Ja, ich möchte den nächsten Schritt auch mit dir gehen. Ja, ich möchte mich immer wieder von dir herausfordern lassen, weil ich weiß, es ist der beste Weg, den du mit mir gehen kannst. Überlegt euch einfach mal kurz, wo habt ihr das erlebt? Gott dieses Jahr euch entgegengebracht hat. Und zwar nicht nur in den ganz großen Dingen wie, ja, Jesus ist für mich gestorben, das stimmt alles, aber macht es konkreter. Wo hat das euch gezeigt, ganz persönlich? Wo ist vielleicht jemand auf euch zugekommen, wie Philippus an die Seite und hat gesagt, hey, ich möchte dir mal noch etwas weitergeben? Oder wo hat dich der Heilige Geist direkt angesprochen? Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir für dein Ja für uns. Kein Nein kann uns hindern, kein Nein soll uns hindern, das zu sehen, was du in uns siehst. Danke, dass das unsere Identität prägen darf, dass das unser Handeln prägen darf, was du über uns siehst, was dein Ja ist für uns, deine Annahme, dein uns entgegenkommen. Und in all dem drin dürfen wir demütig sagen, ja Herr, ich weiß, nur in deinem Ja kann ich meinen Ja sagen. Aber das will ich tun, immer und immer wieder neu. Vater, du bist ein großer Gott und es ist echt ein Privileg, mit dir zu leben. Danke dir für jede Zeit, die ich mit dir haben durfte bis jetzt. Und führe das auch weiter. Und ich bitte dich einfach für jeden Einzelnen von uns, dass wir wirklich immer wieder eintauchen dürfen in diese Liebe. Entdecken dürfen, wie du uns annimmst, wie du ein Ja hast, wie Dinge von außen an uns abprallen, keinen Einfluss haben müssen, weil wir wissen, wie du uns siehst, Herr. Amen.